Herzlich willkommen zu einer Folge des Business Turbos Podcast. Dies ist wieder eine Interviewfolge. Das heißt, du hast die Möglichkeit, dir hierzu auch den Videostream auf YouTube anzuschauen, was ich dir empfehle, weil Olli ist wirklich ein Hingucker. Gerade wenn du zu der weiblichen Fraktion der Hörenden gehörst, möchte ich dich also animieren, einfach mal einen Blick drauf zu werfen. Olli lacht, der fühlt sich jetzt schon mal direkt so ein bisschen überrannt. Das ist ein sehr guter Einstieg in diesen Podcast. Herzlich willkommen, Oliver Geißelhardt.
Ja, mein lieber Philipp, vielen Dank für diese warme Anmoderation. Ich glaube, ich bin ein bisschen rot im Moment.
Ja, das macht dich, weil du lebst ja auch auf einer Sonneninsel. Du bist ja jetzt wahrscheinlich hier wieder aus Mallorca zugeschaltet. Von daher passt das ja dann und wir sind direkt schon mal eingepegelt. Ganz kurz, für diejenigen, die jetzt hier zuhören, es ist ja bei mir so, ich lade ja immer gezielt Leute ein, die mich in irgendeiner Form im Leben mal beeindruckt haben. Und die Tatsache war folgende: Vor vielen, vielen Jahren, als ich einfach mal das Ziel hatte, mir den gesamten Redner- und Speakermarkt anzuschauen, war ich auf den ein oder anderen Veranstaltungen, auch Multispeaker-Veranstaltungen. Da turnte irgend so ein Oliver auf der Bühne rum, den ich jetzt nicht kannte. Der hat dann über, Memory-Techniken referiert, hat das sehr amüsant rübergebracht, hat die Leute im Publikum innerhalb von wenigen Minuten in die Lage versetzt, ihre Merkfähigkeit zu steigern. Und das fand ich einfach cool. Aber was ich darüber hinaus cool fand, war, wie ich es immer so bei Leuten wertschätze, dass jemand so authentisch ist und so mehr so sein Ding macht und dann einfach sagt, ich bin so, entweder es gefällt dir, dann kannst du bleiben, oder es gefällt dir nicht, dann geh halt, aber ich werde mich für dich nicht ändern. Und dann war es irgendwann so, dass ich mit Olli in so einer Speaker-Gruppe gelandet bin. Da gibt es so ein Inner Circle im Speaker-Kreis, und dann hatte ich seine Handynummer. Und dann habe ich ihm irgendwann einfach geschrieben, ich sage immer, ich bin auf Mallorca, wir kennen uns noch nicht persönlich, aber ich weiß, wer du bist. Da hat er gesagt, ja, dann komm doch vorbei und lass uns das ändern. Und dann war ich auf seiner Finca, er hat mir da direkt eine Tour angeboten. Ich saß mit meinem Team, ich hatte zwei Leute aus dem Team dabei, bei ihm dann auf der Terrasse. Wir haben uns wunderbar unterhalten, als wenn wir uns schon ewig kennen würden. Und deshalb freue ich mich heute, dich einfach mal hier als Gast in meinem Podcast zu haben. Herzlich willkommen nochmal.
Ja, danke, ich fühle mich geehrt. Vielen Dank für die Einladung.
So, jetzt erzähl mal ganz kurz einfach, was du heute machst, weil du machst ja ganz viele Sachen. Du machst die Speaker-Ausbildung auf Mallorca, du machst wahrscheinlich immer noch irgendwelche Vorträge, auch wenn du sagst, das ist gar nicht mehr das Kerngeschäft. Ich will das jetzt nicht vorgreifen. Erzähl mal kurz, wenn man jetzt so dich recherchieren möchte, dich vielleicht irgendwann auch mal live treffen möchte, was sind so Aktivitäten, die heute deinen Tag dominieren?
In der Regel ist das ein bisschen an der Finca rumbasteln, ein bisschen Harley fahren, mal einkaufen gehen, was Leckeres zu essen kochen, schön eine fette Zigarre am Pool rauchen. Das ist so das Haupt-, mein Kerngeschäft.
Ja, ja.
Und das ist wirklich so. Also ich habe vielleicht 2 Stündchen am Tag ein bisschen mit meinem Team und mal jetzt wie so ein Interview oder sowas. Nein, aber ich mache natürlich immer noch meine Trainer- und Speaker- und Coaching-Ausbildungen. Also einmal für Menschen, die wirklich als Trainer, Speaker, Coach raus wollen auf die Bühne, dann habe ich noch mein Steckenpferd aus der Gedächtnis- und Mentaltrainingszeit. Damals habe ich eine Mentaltrainer-Ausbildung tatsächlich jetzt wieder ins Leben gerufen, wo es wirklich nur um das Thema Mentaltraining geht. Wirklich Deep Dive rein in die Kiste, weil ich einfach finde, dass am Markt so viel, also sei mir nicht böse, aber so viel beschissene Vögel rumhängen. Also das ist ja unglaublich. Also ich sag das mal so, du hast ja schon angekündigt, dass ich authentisch bin. Also was sich da rumtreibt, das ist ja, das macht mich traurig tatsächlich. Das regt mich nicht mal auf, das macht mich traurig. Und da will ich so ein bisschen mit dieser Mentaltrainerausbildung gegenwirken. Ich habe auch festgestellt, es gibt so viele Coaches, die irgendwann mal Live-Coach gemacht haben als Ausbildung, ein langes Wochenende oder mal eine Woche oder sowas, und haben dann Live-Coaching-Zertifikat und werden jetzt auf Menschen losgelassen. Und einige von denen sind dann auch bei mir irgendwann am Ende, weil sie Marketing für Trainer, Speaker und Coaches lernen wollen, was ich ja dann hier auch mache und wie sie auf der Bühne sprechen, wenn sie da mal hinwollen. Und ganz viele von denen fehlt einfach wirklich ein handfestes Thema. Also die haben keine Expertise auf einem bestimmten Gebiet, welches sie dann auf der Bühne überhaupt präsentieren könnten. Dann fragst du die, was kannst du so? Dann sagen die, ich kann gut zuhören. Ja, das ist ja schön. Als Coach musst du das auch. Aber wenn du mit Menschen wirklich arbeiten willst, so, und auch von der Bühne runter, dann ist Zuhören auf der Bühne ein bisschen komisch, oder? So. Oder im Seminar, wenn du Seminar leitest. Da solltest du ein bisschen Inhalt haben. Deswegen habe ich diese Mentaltrainer-Ausbildung ins Leben gerufen. Die mir, muss ich sagen, überraschenderweise wieder so viel Spaß bringt. Das ist mega geil. Also wirklich, da haben wir zum Teil 3,5 Stunden lange Calls mit den Teilnehmern. Und das ist so fantastisch. Das begeistert mich so. Das erfüllt mein Herz. Die Teilnehmer sind begeistert. Wirklich, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. kostet natürlich auch wirklich einen ganz kleinen Vorfuhr. Also das ist wirklich ein No-Brainer. Geht 6 Monate lang, bringt mir sehr viel Freude. Und das dann hier so in dieser Location mit der Sonne in Mallorca ist wunderbar. Und so mache ich wirklich in der Tat, wir können es beschränken auf diese Mentaltrainerausbildung und auf meine Experten-Business Academy, das ist so ein 12-Monats-Programm für Trainer, Speaker, Coaches, wo dann auch eine Woche hier inkludiert ist, die es ab und zu auch nochmal so einzeln zu kaufen gibt. Das ist wirklich mein Kerngeschäft. Und für Vorträge lasse ich mich ganz wenig buchen. Am liebsten dann hier auf der Insel, weil ich, also ich habe keine Flugangst oder sowas, aber ich habe keinen großen Bock mehr rumzufliegen und irgendwo hinzureisen und zu sagen, ja, jetzt bin ich da und jetzt liefere ich ab auf der Bühne und so. Da gibt's andere, die das auch machen können. War jetzt gerade hier auf der Insel, hat einen Vortrag, kleine Nummer. Aber so komme ich ganz gut durchs Leben, das macht Spaß.
Ja, aber weißt du, warum ich dich auch hier als Gast haben wollte, ist einfach, weil ich diese Lebensphilosophie einfach cool finde. Das Problem ist einfach, dass ich glaube, viele Leute sind heute einfach den ganzen Tag am Hustlen, wie es so schön heißt. Die rotieren wie blöde. Die sind aber teilweise gar nicht auf der Suche nach Strategien oder beim Versuch, echte Ziele zu erreichen, sondern die sind eher fremdgesteuert und einfach nur getrieben, huschen von A nach B, springen von Trend A nach Trend B, weil das jetzt der neue Scheiß ist, da muss man sich auch drum kümmern, machen Krypto, machen all diese Sachen, wo man denkt, okay, gut, aber das kann man ja vielleicht mal nebenbei so als Hobby machen, aber das ist ja nur keine Berufung oder was weiß ich, aber es verspricht halt alles einen kurzfristigen Ertrag und dann wird das gemacht und das gemacht. Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen mein Weg gewesen, als ich mit 40 mein erstes Unternehmen da verkauft habe. Das lief ja. Ich habe ja ein gutes Geld damit verdient. Das war ja alles wunderbar. Aber dann habe ich einfach gedacht, man könnte so viel schöner leben. Man könnte einfach anders arbeiten. Man könnte beispielsweise irgendwo in schönen Gegenden einfach nur Zoom-Calls machen. Ich war jetzt gerade 4 Wochen in Amerika. Da habe ich zum Beispiel mit Kunden Calls aus Hawaii gemacht. Dann machst du deinen Call und dann bist du vielleicht 2 Stunden auch wirklich gut. Die Leute auf der anderen Seite spüren Mehrwerte. Danach machst du den Laptop zu, schnappst dir deine Badehose und dann in meinem Fall meinen Sohn und sagst, komm, wir gehen ins Meer. Und dann hast du einfach eine ganz andere Lebensfreude. Und das, finde ich, ist einfach eine coole Sache, die du so verkörperst. Auch so dieses Sally-Image, so nach dem Modell, komm, Geld habe ich. Ja, wir verdienen alle gerne noch mehr, aber es läuft irgendwie. Und ich glaube, dass einfach viele, die diesen Podcast hören, solche Vorbilder brauchen, die einfach sagen können, es ist nicht immer die zusätzliche Arbeitszeit, die du investierst. Es ist manchmal auch einfach das Reflektieren, wo ist meine Zeit am wirkungsvollsten eingesetzt? Weil manchmal ist ja so ein Einmal-Event, sei es jetzt im Vortragsbusiness eine Keynote oder sei es eine Woche Seminar, in Summe viel lukrativer, als jetzt Tag und Nacht da in der Firma zu hocken und irgendwelche Dinge zu machen, von denen ja auch nur ein kleiner Teil wirklich Wertschöpfung ist. Der Rest ist ja häufig auch einfach nur Organisation und Verwaltungsarbeit. Und wenn du den Apparat einfach kleiner machst und einfach deine Verdienstfähigkeiten in deinem Kernbereich einfach steigerst, dann brauchst du nicht so viel machen, verlierst weniger Geld für die ganzen Mitarbeiter, die nur da sind, um die Arbeit von A nach B zu schieben. Und von daher finde ich es einfach cool, wenn man den Leuten so eine Orientierung gibt. Lass uns mal, möchtest du was sagen?
Ja, ich wollte was sagen, bin ich bei dir. Ich sehe auch viel zu viele, auch von unseren Kollegen, gerade wo du von dieser Mastermind oder Inner Circle Gruppe gesprochen hast, da sind viel zu viele, von denen ich zumindest denke, aber du weißt es, du guckst ja nie wirklich aufs Konto oder dahinter, ne? Die getrieben sind, wie du sagst. Und manche sagen ja auch, ich bin getrieben. Ne? Das finde ich auch schade. Allerdings muss ich natürlich sagen, guck mal, in meiner Hochzeit, also das ist ja auch, was macht dir Freude? Ich habe halt mit 16 Jahren ja angefangen, das erste Seminar zu halten, als bin für meinen Onkel eingesprungen, von dem ich das ja habe, und habe von dort an eigentlich echt immer viel gemacht auch und natürlich auch viel Geld verdient. Aber ich hatte auch Jahre, wo ich 180 bis 200 Tage auf der Bühne stand oder im Seminar saß. Also ja. Das fand ich aber damals geil. Das war damals wirklich mein Leben. Ich fand das total cool, dass ich heute in München war und morgen in Dresden und dann in Frankfurt und dann wieder in Hamburg und dann vielleicht in Marrakesch oder sogar Hongkong war ich ja. Und bin also quasi durch die ganze Welt gereist mit Vorträgen. Das fand ich damals cool. Heute finde ich das nicht mehr so cool. Heute mache ich dann lieber eine Harley-Tour durch die Pyrenäen oder sitze halt hier am Pool rum. Aber also ich finde, es sollte halt jemand, wenn er wirklich ehrlich zu sich selber ist, sollte er sagen, hey, ich finde mein Leben echt geil, so wie es ist. Und wenn er es nicht geil findet, muss er sich überlegen, wie er es gerne geil hätte, das vielleicht mal Probe fahren in Gedanken oder wenn er sich mit anderen unterhält oder mal testweise und dann sagen, ja, so will ich's, und sich dann halt auch das so einrichten und nicht diesen, wie soll ich es nennen, dieses tägliche Hasseln, wie du es nennst, dieses vielleicht Gefangensein in seinem eigenen Käfig, weißt du, dass du, weil da haben wir schon immer so gemacht und jetzt muss der Laden ja irgendwie laufen. Ich bin genau wie du, lieber Fan von wenig Mitarbeitern und also ich mache gerne Umsatz, aber dann will ich auch was davon haben. Ich, wie neulich habe ich einen gehört, der macht 10 Millionen Umsatz und hat eine 7% Umsatzrendite. Ja, entschuldige mal, da hat er 700.000. Ist so richtig, oder? Von 10 Millionen? 7%?
Ja, wir lassen das jetzt so stehen, das passt schon. Ja,
ja. Gut, ja. Mathe Fensterplatz vielleicht auch, ne? Also, und dafür lohnt sich so nicht, 10 Millionen zu machen. Also, ich meine, da machst du eine oder 1,5, da kannst du 700.000, 800.000 verdient haben, und dann ist so in Ordnung. Ja, bin ich voll bei dir. Aber es muss halt jeder sein Ding machen, ne? Aber ich finde, derjenige oder diejenige, wenn das jemand so macht, der muss mit seiner Situation glücklich sein, mit sich selbst im Reinen sein und sagen, hey, ich habe mir das so aufgebaut, ich mache genau das, was ich will, und ich habe mir nicht mein eigenes Gefängnis gebastelt.
Und ich glaube, dass du es gerade so in der Rückschau beschreibst, ist genau der richtige Weg. Man hat zu bestimmten Zeiten einfach Freude, zum Beispiel an hoher Reisefrequenz, weil das ist ja auch irgendwie cool anfangs, ne? Du bist hier im Hotel, dann bist du da im Hotel. Du hast tatsächlich immer nette Zimmer, du hast gutes Frühstück. Das ist auch ein bisschen spannend, wenn du viel reist, wird das ja auch komfortabler mit Lounge und Business Klasse und was du alles dabei hast. Vielleicht hast du dann auch jemanden, der dich direkt am Flughafen abholt. Das lässt sich ja alles problemlos organisieren. Wenn du mal überlegst, so fängst du ja nicht an. Anfangs fährst du ja vielleicht so als Schüler mit der Straßenbahn irgendwo mit zweimal umsteigen zum Flughafen, um dann mit Echo nach 3 Stunden anstehen irgendwo da hinzufliegen. Das ist ja später dann doch ein bisschen komfortabler. Aber vom Prinzip, glaube ich, ist einfach so, das finde ich eben eine schöne Botschaft von dir, dass man einfach nicht unbedingt an den festhalten sollte, was man irgendwann mal begonnen hat. Und das ist einfach eine Sache, die ich da draußen viel beobachte. Die Leute sind irgendwie mal, vielleicht auch wie in meinem Fall jetzt, mit Abitur und dann Studium und dann im Normalfall ja vielleicht Anstellung in einem Konzern oder in irgendeinem Unternehmen auf ein Gleis gesetzt worden und fahren einfach immer weiter Richtung Lebensabend, wo ich mir denke, da zwingt dich doch keiner zu. Und ich habe gestern ein Interview mit jemand anders gemacht, der spezialisiert so auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich einfach mal die These in den Raum gestellt. Ich glaube, diese Midlife-Crisis ist einfach nur das Ende der Toleranz dieser Fremdbestimmung. Weil wenn du beispielsweise einfach das Gefühl hast, du hast selber die Kontrolle in deinem Leben, du machst die Regeln, du hast die Ziele, du verfolgst das und kannst selber gestalten. Warum sollst du dann durchdrehen? Aber irgendwann wird einfach mal der Druck vielleicht zu groß, wenn alle dir sagen, du musst, das macht man so, das gehört sich so nicht. Und das sind ja auch gar nicht Leute, die es böse mit dir meinen. Das sind nur Leute, die selber in dem Denkmodell gefangen sind. Und deshalb finde ich halt so jemand wie dich, der einfach auch keine Hemmung hat, zu sagen, aber wisst ihr was, Leute, das ist alles, das war mal schön, das habe ich jetzt besser raus. Das finde ich einfach cool, weil man dazu aufschauen kann. Vor allem, wenn man ja auch einen Business-Taste dahinter hat. Du findest ja genug Aussteiger, aber die können ja häufig nichts vorweisen, in ein Zelt zu wohnen und morgens Wasser von irgendeinem Blatt einzufangen, weil man kein Geld für Trinkwasser hat, ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt das geilste Lebensmodell.
Ja, wem es gefällt, meine Güte. Ich finde das sehr cool, Midlife Crisis, wie du es gerade beschrieben hast, dass man dann sagt, hier, ich habe da keinen Bock mehr drauf, finde ich eine coole Nummer. Ja. Und das mit dem Gleis ist auch witzig. Also ich bringe in meinen Mentaltrainings immer gerne das Beispiel, das ist im Prinzip wie dein Gleis. Du steigst in irgendeinen Zug ein, du willst von Frankfurt nach Hamburg, steigst in den Zug ein und merkst, es geht Richtung Bodensee. Und da sagst du, oh scheiße, falsche Richtung. So, aber jetzt sitze ich ja schon drin, draußen regnet es, drin ist warm, ich bleib hier im Zug. Ich fahre zwar in die komplett falsche Richtung, aber ist egal. Ne? So, das ist ja Schwachsinn. Also würdest du natürlich bei der nächsten Haltestelle aussteigen und sofort gucken, dass du umsteigen kannst in den Zug, der in die andere Richtung fährt. Und im Leben habe ich bei vielen Menschen festgestellt, tatsächlich, die bleiben in dem Zug sitzen, weil es schön warm ist und der Nachbar, der da in der Eco-Klasse sitzt, oder der ist okay, bleibst du da.
Ja,
Schwachsinn. Ja, die Menschen müssen sich halt aber auch trauen, das zu machen. Weißt du, also ich finde ja schon, du brauchst ein bisschen Eier. Ich kann dir sagen, als ich mich entschieden habe, weg von meinem Gedächtnis- und Mentaltraining, was ich immer gemacht habe und wo ich einen richtigen Namen hatte, also da war ich ja wirklich wer, ne? Ja. Also auch bei Veranstaltungen, ich wurde ja schon sehr gehypt und habe quasi alles erreicht in dem Business, was es so zu erreichen gibt. Awards und Fernsehen und Bestsellerbücher, hast du nicht gesehen. So, und jetzt kam ja ein Kollege von mir und sagte, Du machst das auf der Bühne da doch ganz gut. Das ist doch viel, das viel Wichtigere. Bring den Leuten doch mal bei, wie sie auf der Bühne stehen, wie sie Reden halten, wie sie Seminar leiten, wie sie ihr Business voranbringen. Und dann habe ich da mit mir gerungen. Ich sag's dir, es kriegt ja jetzt keiner mit, sonst, ne, wir sind ja unter uns. Ich habe da Rotz und Wasser geheult. In mir gingen Kämpfe los. Da dachte ich, was ist mit dir denn auf einmal los, Alter? Was bist du für eine Muschi? Heulst hier bei ihm zu Hause auf dem Sofa? Die kleine Tochter kam an und sagt, Papa, was machst du mit dem Olli? Der ist doch lieb. Und ja. Und ich habe wirklich gedacht, weil das war der Moment, wo ich die Entscheidung für mich getroffen habe. Ich mache jetzt diese Nummer. Ich bringe den Leuten bei, wie sie auf einer Bühne stehen, wie sie ihre Reden da halten, wie sie rausgehen als Coach, Trainer, Speaker und wechsel das. Und das Risiko, das war für mich so weit aus der Komfortzone raus, dass ich da wirklich kurz im Wasser geheult habe. Unbelievable. Aber es hat sich gelohnt.
Ja, es hat sich gelohnt. Aber bevor wir darauf eingehen, lass noch mal kurz zurückgehen zu dem anderen, weil das ist ja auch ein tatsächlich super schönes Beispiel. Ich glaube ja, dass viele den Mut zur Veränderung deshalb nicht haben, weil die Angst, das zu verlieren, was ich habe, größer ist als der Wunsch, etwas zu erreichen, was ich noch längst nicht habe oder mir vielleicht noch gar nicht ganz konkret vorstellen kann, was aber viel, viel wertiger sein könnte, wenn ich mich mal voll auf den Weg mache. Jetzt hast du ein Business, das läuft. Ich habe dich ja sogar mehrfach auf verschiedenen Veranstaltungen gesehen, weil gerade bei diesen großen Speaker-Events wird man dann ja, wenn man ein Thema richtig gut bespielt, auch so ein bisschen rumgereicht. Und wenn du dann auf so eine Veranstaltung gehst, dann buchst du ja jetzt nicht wie so ein Fan bei einer Rockband immer nur die Veranstaltung, wo der Olli auftaucht, sondern du gehst auf Veranstaltungen und siehst dann, ach, auch der Olli ist wieder da, was ja einfach dazu führt, dass ich zum Beispiel auch deinen Vortrag da mehrfach gehört habe rund um dieses ganze Thema Kopf und Zettel oder wie der Originaltitel jetzt wirklich ist, weiß ich nicht. Aber von der Sache her, das läuft, alle kennen dich, du hast das drauf, du hast das unterhaltsam ausgearbeitet, die Pointen sitzen, alles ist perfekt. Was war jetzt für dich, losgelöst davon, dass der Kollege dir da so diesen Hinweis gegeben hat, aber was war für dich sozusagen der Beweggrund zu sagen, ich kann das, das funktioniert, Menschen können mit den Strategien, die ich ihnen vermittle, sich auch tatsächlich Dinge besser merken, aber ich gebe das jetzt einfach mal auf. Was war noch zusätzlich der Triggerpunkt? Weil ich meine, das war ein komplettes Business, was läuft.
Naja, erstmal, ich habe es ja nicht aufgegeben sofort. Ne? Ich habe halt einfach dieses Speaker-Training, wenn wir es mal so nennen wollen, habe ich nebenher gemacht. Mhm. Ich habe das ja nur mit angeboten, aber allein das hat in mir so viel Gefühle ausgelöst, und eine Angst, das auch wieder richtig zu machen. Weil ich meine, da musste ich wirklich mit meinen eigenen Mentaltechniken und so Glaubenssätze nochmal bearbeiten, auch nochmal alte Kindheitswunden, weil da hat in mir wirklich alles getobt. Das ist ja, weißt du, wenn du dir vorstellst, du machst eine Sache richtig gut, da bist du wirklich cool drin, da weißt du, du kriegst immer Getätschel und Anerkennung, Liebe und Respekt und so weiter. Und jetzt machst du eine andere, da kam wirklich, wie vielleicht bei einem Anfänger im Speaker-Business überhaupt, diese Angst hoch. Bist du da gut genug? Kannst du das? Finden die Leute das auch gut? Verdienst du damit dein Geld? Und, und. Ja, und das war halt für das Erste, das war wirklich auch nur nach dem ersten Seminar, das war nur ein Tagesseminar zu diesem Thema, habe ich gesehen, was für eine geile Sau ich da bin. Ich habe da wirklich, die Leute haben mir Fragen gestellt. Und weil ich das halt schon so lange mache, das Business, habe ich wie aus der Pistole geschossen eine Antwort geliefert. Da saßen die Leute da, mich mit offenen Augen angeguckt und haben gesagt, wie geht das denn jetzt? Du kennst doch sein Thema gar nicht und ihn gar nicht so. Und dann kommt da so ein Satz raus oder so für ihn, so eine Positionierung oder so ein Spruch oder so eine Einleitung für eine Rede oder so. Da sage ich, ja, also die Idee hatte ich halt gerade. Und der Nächste fragt mich was und bäm. Und ich sehe mich in diesem, ich habe es auch nie heute vor mir, ich sitze mit genau 15 Mann hatten wir da. Das war sofort ausgebucht, hat man am nächsten Tag im selben Raum nochmal 15 Mann. Da sitze ich da in dieser U-Form und hau den Spruch raus. Ich stehe so neben mir und gucke mich an, wie ich den Spruch raushaue. Ich habe den gar nicht gedacht, den Spruch, weißt du? Das kam einfach so. Und da habe ich wirklich gemerkt, ey, das Gedächtnis und Mentaltraining war echt immer mein Ding. Das habe ich geliebt. Und ich liebe es heute noch, finde ich immer noch mega geil. Aber jetzt kam was, von dem ich gar nicht wusste, dass es das für mich so gibt. Und das war einfach noch mal geiler.
Ja.
Also ich war da, ab da war ich wirklich beeindruckt. Und da habe ich gesagt, hey, also das ein Tag ist viel zu kurz gewesen. Ne? Wir müssen das auf 4 Tage ausweiten. Da habe ich ein 4-Tages-Programm dafür geschrieben. Und dann haben wir das angeboten und ich habe zu der Zeit gerade so ein bisschen größere Events gemacht, so mit 500 Leuten an Wochenende, diese billigen 50, 100 Euro Dinger, kennst du ja. Und ich habe halt nur Hotelräume genommen mit 500 und nicht gleich so eine Riesenhalle. Habe dafür 8 Stück im ersten Jahr gemacht von diesen Veranstaltungen. Und da wollte ich das erste Seminar 4 Tage, wollte ich im September halten. Ich habe es im Februar gepitcht das erste Mal. Im September sollte das laufen. Da dachte ich, wenn ich dann so 4.000 Leutchen da durch habe, da werden sich wohl 30 finden, die das Speaker-Training buchen. Und ich habe auf der ersten Veranstaltung mit 500 Mann das Ding gepitcht und deswegen war voll. Ja. Die September-Veranstaltung. Ne? Dann haben wir halt in dem Jahr, glaube ich, schon 4 oder sogar 6 Speaker-Camps gemacht. Ich habe dann vorgezogen, habe im Mai das erste gemacht und dann bam, 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 das Jahr durch. Und das lief wie geschnitten Brot und das hat mir mega Spaß gemacht und macht's heute noch. Heute mache ich es ja nur noch hier bei mir auf der Finca, dann kommen die Vögel hier angeflogen. Die wohnen auch hier, ne, und essen hier. Das ist eine mega Woche, die mir immer sehr viel Spaß bereitet. Und ich bin wirklich von morgens bis abends mit den Vögeln hier. Hier am Tisch sitze ich gerade auf der Terrasse, wo wir essen. Unten ist der Tempel, wo wir dann Seminar machen. Wenn die dann gehen, sage ich auch, geile Nummer, endlich gehen sie wieder. Ne? Also ich freue mich zweimal, wenn sie kommen und wenn sie gehen. Aber das war immer eine geile Woche. Jetzt gerade auch wieder im September hatten wir eine Woche noch. Also alles schön.
Also das kann ich bestätigen. Ich habe mir diese Räumlichkeiten ja vor Ort angeschaut. Das ist ja also wirklich... Ich muss das betonen, weil das nicht jeder mit den gleichen Assoziationen verbinden würde. Ich fand, das war so ein bisschen wie Kasernenfeeling. Ich fand Kaserne immer wunderbar. Ich fand das toll, wenn man so zusammen war die ganze Woche, damals bei der Bundeswehrzeit, wo man dann einfach eine sehr intensive Zeit miteinander hatte. Man ist Tag und Nacht zusammen, man steht zusammen auf, man isst zusammen, man arbeitet irgendwas zusammen. Dann hat man immer auch wieder Zeit für Gespräche. Keiner ist zwischendurch so für sich alleine irgendwo, sodass das einfach auch eine starke Transformation triggern kann, jetzt in allen Lebensbereichen. Und dann mit der Anlage drumherum da, die ja auch nicht nur, ich sag da, eine schöne Aussicht bietet, sondern auch sehr viel Komfort und Platz und so weiter. Kann man es da ja bei dir schon aushalten? Alleine, wenn ich da überlege, weil wir da auf diesem Tisch saßen, da aus dieser Veranda und du sitzt da einfach nur so, es ist warm, du guckst da so ein bisschen in die Ferne und führst einfach nette Gespräche. Das ist ja teilweise auch der Weg, der auch eine Entwicklung triggert. Die Leute glauben ja immer, man bräuchte irgendwie so einen Seminarraum und ein Workbook und irgendwie so Folien und so, um damit was passiert. Aber manchmal denke ich, du musst einfach mal nur Platz für neue Gedanken schaffen und einfach mal die Rahmenbedingungen verändern, also deine Umgebung, und automatisch kommen neue Impulse, und wenn du die dann nicht vorbeiziehen lässt, weil du abgelenkt bist, sondern alle sozusagen auf Empfang sind, entsteht ja vielleicht auch was draus, ne?
Absolut. Also Kasernenfeeling finde ich jetzt cool. Zum Glück hast du das nachher noch schön erklärt.
Ja, ich weiß. Das hört für die einen oder anderen negativ an, aber ich fand das immer top.
Wir sind hier tatsächlich ja jeden Tag zusammen, ne? Also ja. Die Leute sind bei mir, also es sind 8.000 Quadratmeter hier, aber es geht keiner raus. Also es ist nicht wie wenn du im Hotel unten am Strand irgendwo bist, weil dann würden sich 2er-, 3er-Grüppchen irgendwie bilden, die würden mal, was weiß ich, an den Strand runtergehen. Also wäre die Gruppe auseinander, hier ist sie immer zusammen. Wir haben trotzdem ein Workbook übrigens an der Stelle und wir haben auch Folien und Präsentationen, wir haben einen extra Seminarraum. Ich weiß gar nicht, ob der Seminartempel schon da war, als du hier warst. Ich glaube noch nicht.
Ich glaube, der war so ein bisschen im Entstehen, genau wie diese Fitness-Ecke.
Ja, genau, kann sein. Ja, Fitness-Ecke ist auch fertig. Siehst du das nicht, wie ich trainiert bin?
Nee, natürlich habe ich direkt gewählt. Aber du warst ja immer schon fitter als ich.
Ich habe extra ein weites Shirt angezogen, dass das nicht so... Nein, also ja, das ist, also von den Teilnehmern höre ich immer, das ist super und das ist viel geiler als in einem Hotel. Weil wir sind halt wirklich, hier ist kein anderer. Hier sind nur wir und die Köchin, die Petra, die herrlich kocht. Also das ist ja, mega.
Jetzt habe ich tatsächlich ja auch den einen oder anderen Mann, der diesen Podcast hier hört. Und wir Männer haben ja ein Problem. Und da brauchen wir jetzt von dir als Gedächtnis- und Metallspezialisten einen Lösungsvorschlag. Zum Beispiel am Samstag kann es ja passieren, dass deine bessere Hälfte sagt, Schatz, geh mal eben in den Supermarkt und besorg mal eine Gurke, wir brauchen noch eine Ananas, wir brauchen Käse, wir brauchen Brot und wir brauchen, und dann wird irgendwas genannt, und spätestens, wenn du dann in dem Laden angekommen bist, weißt du von den 5 Sachen noch 2 und bringst entweder was anderes mit oder rufst wieder zu Hause an und sagst, was genau sollte ich hier eigentlich machen? Und du hast es ja damals mit diesen, ich sag mal, Briefkästen und so weiter da ganz gut illustriert. Gib doch mal so einen kleinen Einblick, wie Gedächtnistraining funktioniert, damit Leute, die jetzt sagen, das ist für mich Hokuspokus, ich habe da noch nie Zugang gehabt oder so, sich darunter überhaupt mal was vorstellen kann. Wie kann man seine eigenen Fähigkeiten, sich Dinge zu merken, steigern, mit welchen Methodiken? Gib doch mal einen Einblick.
Also erstmal möchte ich sagen, dass eine Einkaufsliste, das ist ja ganz nice. Und ich habe damit in der Tat eine meiner Lebensgefährtin auch mal schwer beeindruckt, weil sie gesagt hat, das und das, dann kochen wir heute Abend was Schönes und ich bin los. Und sie sagt, hier, schreib auf, oder sage ich, nee, habe ich schon abgespeichert. Ist aber für die tägliche Anwendung eigentlich eher ein Witz, weil es kommt ja keiner. Also die Kassiererin, die hat mir noch nie auf die Schulter geklopft und gesagt, Geiselhardt, Mensch, heute wieder ohne Zettel eingekauft, super, ne? Du bist mein Held. Das gab's halt noch nie. Wenn du aber jetzt zum Beispiel eine Rede frei hältst, ne, dann ist das genau das Gleiche, ob du dir jetzt deine was war's, Gurke, Ananas, Käse und Brot merkst oder ob du dir deine 4, 5, 6 Stichpunkte für die Rede merkst oder auch 15 meinetwegen oder 20, egal. Die Technik funktioniert gleich und es basiert auf bildhafter Vorstellung und einer, wie soll ich sagen, kreativen Verknüpfung dieser Geschichten. Also ganz kurz, um das mal zu demonstrieren. Angenommen, ich habe jetzt so eine To-Do-Liste, keine Ahnung, und ich habe mir vorgenommen, jetzt, wenn du sagst Samstag, dann will ich Samstagmorgen halt erstmal den Rasen mähen und dann will ich vielleicht noch zum Friseur und dann will ich auf dem Rückweg Brötchen mitnehmen fürs Frühstück vielleicht und ich will danach die Kinder noch irgendwo in irgendein Spieleparadies bringen, so keine Ahnung. Dann muss ich diese Punkte, könnte ich jetzt untereinander verknüpfen. Also ich könnte den ersten Punkt bildlich, ne, wenn ich jetzt sehe, ich mähe Rasen, dann könnte ich sagen, mit dem Rasenmäher schneide ich mir auch noch die Haare, dann habe ich den Friseur mit drin quasi. Ne? Mhm. Das ist aber ein bisschen blöd, weil wenn du dann einmal irgendwo einen Hänger hast vom Übergang, wenn ich jetzt zum Rasenmähen nicht auf das Haare schneiden komme, dann komme ich halt auch nicht auf den Bäcker, wo ich die Brötchen holen will. Und deswegen ist es schlauer, du merkst dir das wirklich mit erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und so weiter. Dafür brauchst du aber, das ist die nächste Stufe, also einmal Grundfundament, brauchst du Symbole für diese Zahlen. Mhm. Oder du machst es eben am Körper. Gregor Staub und Markus Hofmann, die machen es ja dann am Körper. Die haben dann bestimmte Körperteile, die sie mit 1, 2, 3 durchnummeriert haben. Und mein Onkel hat das halt damals in den 60ern schon angefangen damit, hat halt gesagt, die 1 von der Zahl her sieht aus wie eine Kerze. Ne? Mhm. Also könnte ich doch, wenn ich mir eine Kerze vorstelle, weiß ich, ja, das ist erstens, und eine 2 sieht aus wie ein Schwan, ne? Oder der Schwan sieht aus wie eine 2, so rum, von der Form her. Für die 3 nehmen wir mal einen Dreizack und die 4 ein vierblättriges Kleeblatt. Für die 5 nehmen wir eine Hand mit 5 Fingern. Ne? So, das geht weiter bis, weiß ich wie hoch. Aber bleiben wir mal bei den Fünfen, um die Technik zu erklären. Jetzt will ich erstens Rasen mähen. Jetzt stelle ich mir halt vor, dass ich bei Kerzenschein ganz früh morgens mit der Kerze auf dem Rasenmäher quasi einen Rasen mähe. Ne? Das ist ein bescheuertes Bild. Du schmunzelst ein bisschen. Also das ist alles ganz, ganz nett und ganz witzig. Je echter ich mir das vorstelle, desto besser bleibt das haften. Also wir müssen uns wirklich mal vor Augen führen, und das wird jeder wissen, je bescheuerter, desto mehr. Die normalen Sachen, so 0815, die wir kennen jeden Tag, die merkt sich unser Hirn doch nicht. Unser Hirn ist ja nicht blöd. Unser Hirn sagt sich doch, nee, das ist ja Standard, steht ein Glas auf dem Tisch, muss ich mir nicht merken. Aber steht der Tisch auf Gläsern, dann würde unser Hirn sagen, warte, das, warum steht der Tisch, jedes Tischbein steht auf einem Glas? Das wäre merkwürdig, ne, für unser Hirn. Also würdig gemerkt zu werden, weil es abnormal ist. Unser Hirn würde sofort das sofort registrieren und sich fragen, warum? Was hat es damit auf sich? Ist damit eine Gefahr verbunden? Ist das Überleben wichtig oder sowas? Ne? Das sind die Abläufe im Hirn halt an der Stelle. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, bei Kerzenschein wird der Rasen gemäht, der Nachbar macht vielleicht sein Rollo hoch und guckt raus und denkt sich, hat der Sammelrott jetzt einen Vogel, weil er da bei Kerzenschein Rasen mäht? Ne? Und du winkst so. Eine Szene, die du nie wieder vergessen würdest wahrscheinlich. Und zweitens, du bist beim Friseur und jetzt sitzt du beim Friseur, schön im Friseursessel, guckst in den Spiegel und du siehst, wie der von hinten mit einem lebendigen Schwan ankommt und mit dem Schwanenschnabel dir da die Locken dreht. Da würdest du auch denken, Alter, was ist denn hier los? Wahrscheinlich würdest du wegrennen und sagen, was für ein Spinner. Aber auch das wäre so verquert und so bescheuert, dass du dir es merken würdest. Der Trick ist jetzt, der normale Mensch sagt natürlich, was ist das für ein Schwachsinn, weg damit. Weil er kennt's ja nicht anders. Wir sind ja aufgewachsen und alle gleich gemacht in der Schule. Wir sollen nur das denken, was gut funktioniert und was passt und niemals out of the box und so weiter. Und das Problem ist, da kommen wir von der Schule ins Unternehmen und das Erste, was von uns erwartet wird, ist lösungsorientiertes Denken und Probleme lösen. Gerne auch auf unkonventionelle Art und Weise. Das kann ja keiner.
Ja.
Und mit dieser Technik wächst deine Kreativität. Also das Gedächtnistraining, hat mein Onkel schon gesagt, ist nice to have, aber die Nebeneffekte quasi, dass deine Kreativität wächst, dass du ganz skurrile Sachen zulassen kannst vom Denken her, das ist an sich das viel Geilere. Also du wirst businesstechnisch, erfolgstechnisch davon so viel profitieren, weil du einfach ganz andere Lösungsansätze für Probleme findest. Aber machen wir es mal schnell fertig, damit wir das Beispiel mal haben.
Ja.
Also ich stelle mir jetzt vor, beim Friseur setzt er mir so ein Schwan auf den Kopf, dreht mir mit dem Schwanenschnabel die Locken. Bitte vorstellen vom geistigen Auge, als wäre es echt. So, dann haben wir gesagt, will ich beim Bäcker Brötchen holen fürs Frühstück, dann gehe ich da mit dem Dreizack für die Drei, ne, so Neptuns Dreizack oder das Maserati Dreizack-Logo. Mit so einem Dreizack gehe ich zum Metzger und spieße mir da die Brötchen rauf und bringe die nach Hause. Ne. Ist auch total bescheuert, wer geht mit dem Dreizack zum Metzger? Kein Mensch. Und als nächstes, was haben wir gesagt, bringen wir die Kinder in irgendeine Spielgruppe oder so. Dann nehmen wir natürlich die Abkürzung über die Kleewiese, ne, bringen die hin zu Fuß. Die Kinder pflücken ein paar vierblättrige Kleeblätter und dann flechten sich das so in die Haare rein. Das sieht ganz witzig aus. Für die Spieltruppe ist das auch nett. So vielleicht machen sie aus den größeren vierblättrigen Kleeblättern noch so Frisbee-Scheiben und schmeißen sich die zu. So, alles gut. Und fünftens haben wir gesagt, was hatte ich bei fünftens noch für eine Idee? Weißt du es noch? Nee, gar nicht.
Ich glaube, bei fünf sind wir gar nicht mehr so weit gekommen.
Hatten wir. Bei fünftens, meinetwegen, haben wir jetzt noch eine Mieterversammlung bei uns in unserem Mietshaus. Und dann kommen wir da hin und haben jetzt die Hände. Die Hand ist ja die Nummer fünf, ne, mit fünf Fingern. Mhm. Dann nehmen wir die Hände so zum Trichter an den Mund, rufen die ganzen Mieter herbei, machen da Winke, Winke, dass die alle kommen, shake hands, geben den guten Mietern die Pünktlichzahlen und klopfen auf die Schulter. Dann haben wir die Hand mit drin, ne? So, wenn ich mir das wirklich deutlich vorstelle, und das ist der nächste Pluspunkt bei der ganzen Geschichte, viele Menschen haben ja verlernt, sich Sachen wirklich lebendig und echt vorzustellen. Und unser Hirn ist, was Visualisierung anbelangt, ja ein wirkliches Wunderwerk. Also die Kraft unseres Gehirns, das ist ja beim Mentaltraining auch mit drin, und Visualisierung schafft es ja, dass wir in jeglichen Zustand versetzt werden können, nur durch Vorstellung. Mhm. Ne? Das macht sich ja vielleicht gar nicht jeder so wirklich bewusst. Wenn ich es dann erkläre, sagen alle, ja, nee, klar, stimmt. Angst zum Beispiel basiert nur auf dem geistigen Vorstellungsvermögen. Angst ist immer die Vorwegnahme, also die geistige Vorwegnahme eines zukünftigen kommenden Ereignisses. Immer.
Ja.
Du hast nie Angst wirklich in dem Moment, sondern immer nur Angst vor irgendetwas. Du sitzt im Flugzeug, das Flugzeug ist am Abstürzen und du hast Angst vor dem Moment, wenn es aufprallt, was passiert. Weil im Moment bist du ja noch in der Luft und lebst, alles okay. Trotzdem hast du schon Angst.
Ja.
Du sollst auf eine Bühne gehen und hast Angst davor, was passiert, wenn ich da jetzt auf die Bühne gehe. Aber auch wieder nur davor. Du bist doch gar nicht auf der Bühne. Wenn du auf der Bühne bist und sprichst, hast du wieder Angst vor dem, wie reagieren die wohl gleich nach meinem nächsten Satz oder nach der nächsten Nummer, lachen die bei meinem Witz. Hast du Angst davor? Also das kann unser Hirn. Und jetzt wird's halt schön, wenn ich mir die richtigen Sachen vorstelle. Ne? Manche sprechen ja von Manifestieren. Ich finde, beim Manifestieren, da gehört immer das Tun dann noch dazu. Aber je mehr ich mir das vorstelle, je detailgetreuer, je intensiver, je öfter, desto mehr weiß mein ganzes System, was es zu tun hat, wenn es soweit ist. Also nicht umsonst üben Sportler oder Militär oder so, die üben alles erstmal ja mental. Ne?
Ja.
Die machen es schon auch mal direkt, aber die haben ganz viel mental, wo sie sich darauf vorbereiten, was, wie reagieren wir, wenn. Top-Sportler wissen das. Ich war mal Turner, also war ich noch kleiner und jünger, war ich Leistungsturner. Ich bin alle Übungen oder auch beim Surfen nachher, alle schwierigen Manöver mit dem Windsurfbrett, bin ich vorher durchgegangen, geistig. Ne? Also das, allein das und dieses lösungsorientierte Denken und diese Kreativität hilft nebenan so viel unbelievable. Ne? Und jetzt habe ich ein bisschen was Ja.
Nee, erstmal danke. Ich möchte kurz mal aus, du, für dich ist das ja alles bekanntes Thema, aber für diejenigen, die es jetzt erstmalig hören, möchte ich kurz ergänzen, was ich zum Beispiel von dir damals mitgenommen habe, das Bild mit der Kerze, das Bild mit dem Schwan, an den Dreizack hätte ich mich jetzt gerade nicht erinnert, aber das gab ja gefühlt so eine Visualisierungs Symbolübersicht so mit 99
Genau.
Symbolen, wo so im Prinzip alles mit verknüpft werden konnte. Aber ich habe so ein Wort, du hast es eben so ganz nebenbei kurz hier fallen lassen, mitgenommen, dieses Merk Bindestrich würdig, also würdig sich
Genau.
gemerkt, sich zu merken. Und das ist tatsächlich
Genau.
eine Sache, an die ich oft zurückdenke, wenn ich mir überlege, wie kriege ich das hin, dass ich diese eine Information gar nicht vergesse? Weil das ist ja das, egal was jeder von uns über seine eigene Gedächtniskapazität behauptet. Viele sagen, ja, ich kann mir gar nichts merken. Das ist ja Quatsch. Das ist ja teilweise sogar eine bewusste Entscheidung. Du bist schon gar nicht bereit, das abzuspeichern, wenn jemand eine Information an dich ranträgt, weil es gibt ja andere Dinge, die würdest du nie im Leben vergessen. So, und ich bin ja überrascht, ich sag mal, das muss sehr dramatisch sein. Ich habe ein Auto. Wenn ich mit dem Auto parke, erinnert mich das Auto immer daran, ich soll bitte gucken, ob Kinder auf der Rückbank sitzen, wo ich es da denke. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen Sohn mal im Auto vergessen würde, ist eigentlich null. Aber es scheint Menschen davon zu geben, die das also nicht so mitkriegen würden. Aber vom Prinzip sind das genau diese Sachen, was ich bei dir so faszinierend fand, dass es nicht so abstrakt ist, weil das kann ja im Prinzip jeder jetzt schon nachmachen. Er braucht ja nur ein paar Symbole sich rauszusuchen. Die Symbole, die du genannt hast, sind ja einprägsam genug. Sich einfach nur zu überlegen, wie verknüpfe ich eine Information in Form einer abstrusen, witzigen, absolut absurden Geschichte mit diesem Objekt. Und dann wird er tatsächlich feststellen, dass er in einer Woche die Geschichte immer noch kennt, obwohl er ja sich vielleicht zwischendurch da gar nicht mehr mit beschäftigt hat. Wir lernen ja in der Schule einen anderen Prozess, finde ich. Du lernst ja in der
Wir müssen
Schule,
schon mal
dass du
lernen,
100
ja.
Mal was wiederholen musst.
Ja.
Aber das ist ja dann auch nur für 10 Minuten, wenn du in der Klausur sitzt, verfügbar. Und am nächsten Tag weißt du schon gar nicht mehr, wofür du das gelernt hast. Und das ist ja eine sehr, sehr frustrierende Erfahrung, die jeder von uns auch schon gemacht hat.
Ja,
Und
und dann
daher.
ist ja, wenn das in der Klausur noch weißt, manche wissen es, wenn sie es lernen, aber nachher halt nicht mehr. Da, egal, wir haben jetzt viel erzählt schon wieder zwischendurch und ich würde ganz gerne mal kurz abfragen. Wenn ich jetzt nämlich Kerze sage, sag du es mal nicht, aber. Wenn ihr jetzt zuhört hier und ihr habt das wirklich mitgemacht, dann müsst ihr euch doch zur Kerze irgendwas einfallen. Und jetzt Achtung, nicht fragen, was habe ich bei eins oder bei erstens mir gemerkt, sondern fragen, was habe ich mit der Kerze gemacht? Wo war die Kerze in welchem Film? Wir müssen nur das Bild wieder hochholen. Und wenn du an die Kerze denkst, bildlich, dann wirst du die sehen auf dem, richtig, Rasenmäher. Ne?
Mit dem
So, und dann
Offner
denkst
am Roller, der sagt,
du, genau.
der
So, also weißt du, erstens war Rasenmähen und zweitens, das Bild für die Zahl 2 ist der Schwan. Wo war der Schwan? Und jeder wird sofort sagen, ach, der Schwan, warte mal, hier ist er. Ah ja, beim, richtig, Friseur. Ne? Und wenn wir an den Dreizack denken, was haben wir mit dem Dreizack gemacht? Aufgespießt, wo sind wir damit hingegangen? So, Brötchen holen beim Bäcker, genau. Und viertens, das vierblättrige Kleeblatt, was haben wir damit gemacht? In die Haare geflochten, Frisbee gespielt, ah, die Kinder hier zur Spielgruppe gebracht, genau. Und fünftens war die Hand, da haben wir irgendwie so einen Trichter.
Mieterin.
Genau, die Mieterversammlung, die Mieter zusammengerufen, auf die Schulter geklopft und so weiter. Also, wer das wirklich so nochmal jetzt abruft, der wird sehen, die 5 Dinger, die sind drin. Und die weiß er oder sie auch morgen oder übermorgen noch. Und
Ja,
jetzt
jetzt
denken
mal.
manche, lass mich das kurz sagen, Philipp, weil
Ja,
jetzt
bitte.
denken manche, ja, jetzt sind diese Symbole ja belegt. Brauche ich jetzt, wenn ich eine Rede auf der Bühne halten will, neue Symbole? Nee. Unser Gehirn sortiert diese, wie soll ich es nennen? Diese Kategorien sortiert unser Gehirn selbstständig auseinander. Also meine Rede, meinetwegen zur Begrüßung des neuen Vorstands oder sowas in der Firma, wenn ich die halten müsste, würde ich auch wieder mit Kerze, Schwan und Dreizack machen und mir die wichtigsten Punkte daran abspeichern. Und dann sortiert mein Hirn selber in die Rede, wenn ich sage, so, jetzt muss ich die Rede halten, was war denn da die Kerze? Dann sagt mein Gehirn nicht, ja, Rasen mähen. Ne? Dann sagt mein Gehirn halt, was weiß ich, Vorgeschichte vom Vorstand jetzt erzählen oder sowas. Also ich habe immer in Kategorien, das macht das Hirn automatisch, deswegen kann ich mit ein und denselben Symbolen, also ich kann mir auf ein und demselben Symbol wirklich mehrere Geschichten abspeichern. Ich kann einmal die Geschichte haben, Vorstandsvorstellungsrede, Erledigungsliste für den Samstag, meinetwegen dann Business-Erledigungsliste oder whatever, Sport-Einkaufsliste, keine Ahnung, was ich mir da alles merken will mit. Das funktioniert. Ne? So. Gerne im Internet ein bisschen recherchieren, findet ihr genug dazu. Oder kauft euch mein Buch, Kopf oder Zettel. Gibt es auch gebraucht bei Amazon, Leute. Macht nicht so einen Film da draus. Also ihr müsst auch nicht unbedingt immer gleich ein Seminar besuchen. Das Buch Kopf oder Zettel ist, wie ich finde, mega. Das ist ein Longseller, gibt's immer noch. Ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt. Ich glaube, 20 Jahre oder was bald oder 15 Jahre. Und das ist nach wie vor immer noch up to date und top. Wird ab und zu immer mal wieder bearbeitet und von Gabal wieder rausgebracht. Aber damit kannst du es dir drauf schaffen wie kein Zweiter. Könntest selber Seminare zu dem Thema geben, allein mit dem Buch. So, fertig.
Pass auf, jetzt hast du gerade kurz was gesagt, was der eine oder andere hier vielleicht auch nicht ganz wahrgenommen hat. Ich habe mich nur selber damit intensiv beschäftigt, deshalb möchte ich, dass dieser Impuls nicht untergeht. Also Olli hat gerade nochmal darüber gesprochen, dass viele Sportler und so natürlich auch sehr stark mit dem Instrument der Visualisierung arbeiten. Es gibt da Untersuchungen zu, wo beispielsweise ein Sportteam auch in mehrere Gruppen aufgeteilt wurde. Und da hat eine Gruppe also regelmäßig trainiert, jeden Tag. Die andere hat nur einmal die Woche trainiert und die dritte Gruppe hat überhaupt nicht trainiert. Die hat sich das einfach nur mental immer wieder vorgestellt. Und als sie dann zurück auf den Platz gegangen sind, hat tatsächlich die Gruppe, die das nur mental immer wieder durchgespielt hat, die besten Ergebnisse erzielt. Also eine Leistungssteigerung erreicht, obwohl die aktive Tätigkeit gar nicht stattgefunden hat, weil das Mentale so viel Präzision in die Ausführung gebracht hat, dass das eben sehr hilfreich war. Und deshalb glaube ich, das ist schon so, und ich mache es tatsächlich auch so, wenn ich beispielsweise einen Vortrag halte oder irgendwas starte, dann starte ich immer mit diesem, das habe ich aus dem NLP mitgenommen, mit dem Bild vom Endbeweis sozusagen. Das heißt, ich überlege mir vorher, was ist das Ziel von dem, worauf will ich hinarbeiten? Beispielsweise bei einem Vortrag als Speaker ist es ja irgendwie immer so ein bisschen der Anreiz, dass die Leute am Schluss einfach begeistert klatschen. Und wenn ich dieses Bild die ganze Zeit vor Augen habe, dann spielst du auch anders mit dem Publikum. Dann beobachtest du die und immer, wenn die skeptisch gucken, merkst du ja, es bringt mich nicht näher an mein Ziel und du wirst automatisch anders agieren auf der Bühne, als wenn du merkst, die sind auf Kurs, das geht in die richtige Richtung. Und übertragen für die, auf diejenigen, die jetzt sehr stark unter einem Business-Fokus diesen Podcast konsumieren, bitte lernt einfach, dass, auch wenn das nicht ganz so griffig ist und nicht so rational erklärbar erscheint, stärker in Bildern darüber nachzudenken und nichts anzufangen, wo ihr keine Vorstellung vom Endergebnis habt. Weil ein Ziel, was ich nicht vor meinen geistigen Augen sehe, kann ich nicht erreichen. Ich werde zwar immer die Aktivitäten ersteigern können, bis ich irgendwann mal tot umfalle vor Erschöpfung, aber ich werde dem Ziel nicht näher kommen, weil ich ja auch gar nicht weiß, wo das Ziel ist. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die der ein oder andere noch von der Magie her unterschätzt hat. Deshalb bin ich halt für solche Impulse, die ich ja durch dich und andere sehr früh bekommen habe, sehr dankbar, weil gerade mit der NLP-Ausbildung und den ganzen anderen Sachen habe ich mich stark mit diesem ganzen Zeug beschäftigt und ich habe ja dadurch auch meine Höhenangst verloren. Ich hatte ein Bild im Kopf, wie ich diesen Fallschirmsprung problemlos durchstehe. Und als ich dann da in dieser Luke sitze und er macht die Tür auf, ich gucke da runter 4000 Meter, denke ich, hey, genauso wie ich das seit 6 Wochen jeden Morgen vor meinem geistigen Auge sehe. Der sagt ready, ich sag ready, wir haben uns nach vorne fallen lassen und 57 Sekunden später war ich unten auf dem Boden. Dann sagt er, hör mal, das müssen wir feiern, das war ein großes Erlebnis. Ich sag, Kollege, ich habe keine Zeit zu feiern, ich habe den nächsten Kundentermin, mach den Fallschirm ab, schönen Tag noch, ich muss los. Weil das für mich nicht mehr so eine große Sache war, weil die Überwindung der Angst hat in meinem Geiste stattgefunden.
Du hast das ja schon tausendmal gemacht vorher.
Genau, und das ist aber das, wo der ein oder andere, glaube ich, noch nicht den Zugang gefunden hat.
Ich glaube, die meisten stellen sich eben das vor, was sie nicht wollen. Die lassen sich von der Angst treiben. Weißt du, die stellen sich vor, was ist, wenn das Publikum mich ausbuht.
Ja.
Das ist ja der größte Fehler. Allerdings will ich vielleicht aus meiner Erfahrung reinbringen, auch das, dass ich mir vorstelle, wie toll das Publikum am Ende applaudiert. Das ist schön, das mal zu sehen, aber und wenn ich dann sehe, das Publikum guckt aber skeptisch und nicht so, wie ich es gerne hätte, ne, dann da brauche ich eine Lösung für. Also ich muss mir dann diesen Fall halt durchspielen und mir überlegen, okay, wenn das Publikum so guckt, dass ich das so interpretiere als skeptisch und was will der Vogel da auf der Bühne, dann muss ich eine Lösung haben und die muss ich mir durchdenken. Ich bin voll bei dir mit dem Ende. Klar muss ich wissen, wie sieht mein Ziel aus. Dann ist es für mich, aber also für mich und das mit vielen Menschen auch erlebt, effektiver den Weg dahin ständig zu visualisieren als den Zielzustand. Weil den Weg dahin ist das, den ich gehen muss und der sollte mir im besten Fall auch Spaß machen. Und für die Bühne, also mein Geheimrezept auf der Bühne ist, sorge dafür, dass du selber wirklich Spaß hast auf der Bühne und du wirst die Leute anstecken. Und da ist es, das klingt ein bisschen egoistisch. Ich sag auch immer, es geht niemals um dich. Es geht auch nicht um dich auf der Bühne. Es geht 100% ums Publikum. Und darauf hast du dich vorbereitet. Das ist deine Message, deine Botschaft. Und du musst nicht deine Story erzählen, was für ein Schwachsinn. Kein Mensch will deine Story hören. Sei denn, du bringst den Übertrag in die Praxis derer, die da sitzen, und die lernen wirklich was daraus, aber nur weil du deine Story erzählst, das bringt keinen weiter. Wenn ich das so, na, jetzt, wir müssen nicht, ne, egal. Aber der Punkt ist, du musst auf der Bühne auch ein Stück weit egoistisch sein, nämlich so egoistisch, dass du dir das Recht rausnimmst, auf dieser verdammten Bühne Spaß zu haben, verdammt normal. Du musst dann Fest für dich feiern. Und das ist ja das, was bei mir viele immer bemerkt haben, die gesagt haben, ey, das war so ein geiler Vortrag. Am besten fand ich, dass ich gesehen habe, wie du selber da oben Spaß hattest und dich da gefeiert hast quasi. Und das hat sich halt aufs Publikum übertragen. Ne? Das muss aber halt auch echt sein. Und da sind wir vielleicht beim ganz wichtigen Thema allgemein im Businessleben, Authentizität. Ich weiß nicht, das kriegt halt nicht jeder hin. Warum nicht? Weil schon mal nicht jeder weiß, wie er wirklich authentisch ist. Das weiß ja noch nicht mal jeder. Wie bin ich eigentlich, wenn ich wirklich nur bin? Ich selbst. Weil die sind ja alle in eine Form gepresst. Oder eigentlich wir. Ne? Aber wer wirklich auf der Bühne er selbst ist, komplett er selbst aus freien Stücken, dann begeistert der. Und wenn er wirklich authentisch ein Philosoph ist, dann philosophiert er halt auf der Bühne. Dann wird er aber so die Menschen kriegen. Ein Dieter Lange ist ein ganz anderer Typ als Hermann Scherer. Ne? Ganz anders. Und ich habe Hermann erlebt auf einer Bühne und habe mich schlapp gelacht und fand das mega. Und danach kam Dieter auf die Bühne und die ersten 2-3 Minuten hat das ganze Publikum gedacht, was ist das denn jetzt? Und danach fanden die den Dieter mega, mega, mega.
Naja.
Also
das ist halt, das bei den Multispeaker-Events, ja, das ist immer die Challenge bei den Multispeaker-Events, dass man ja dann noch in dem alten Muster gefangen ist, dann kommt jemand Neues, das ist so ein harter Kontrast, dass man denkt, nee, das will ich jetzt nicht. Und dann muss man die Bereitschaft aufbringen, sich einfach mal drauf einzulassen und plötzlich ergeben sich ganz neue Sachen. Ich wollte kurz noch kombinieren, weil wir haben im Prinzip beide das aus unterschiedlichen Blickwinkeln gerade identisch beschrieben. Also ich glaube auch, du musst das Endbild vor Augen haben und dir dann rückwärts orientiert überlegen, welche Zwischenschritte führen mich dahin. Und dann musst du lernen, in Szenarien zu denken, damit du auch erkennst, wann würde ich denn erkennen, dass ich vom Kurs abweiche und was würde ich tun, um da wieder zurückzufinden. Genau. Und für diejenigen, die jetzt hier aus der Geschäftsführerperspektive zuhören, würde ich diesen Impuls gerne auch mitgeben für anstehende Mitarbeitergespräche. Du musst ja irgendein Ziel vor Augen haben, wie ihr am Ende von diesem Gespräch auseinandergeht. Das landet ja nicht immer in Kündigung. Das führt auch selten zu einer Umarmung. Das heißt also, da wird es irgendein anderes Ergebnis geben, was du ansteuerst. Aber du musst ja auch überlegen, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich nicht auch über alle Kritik freut und auch nicht alles unterstützt, was du sagst und auch andere eigene Wünsche hat. Und wer das einfach vom geistigen Auge ein paar Mal durchspielt, der ist nachher auch weniger überrascht. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Wenn du zu oft überrascht wirst, weil du es nicht ausreichend durchdacht und umdacht hast, dann wirst du auch schnell die Kontrolle verlieren. Und in dem Moment, wo du merkst, ich habe keine Kontrolle mehr, steigt die Nervosität, was zu weiterem Kontrollverlust führt. Und auf der Bühne ist das dann im Prinzip für jeden im Publikum erkennbar, dass du einfach deinen Text vergisst. Ich werde ja oft gefragt, weil ich ja eigentlich alles frei erzähle, hör mal, wie hast du nicht Angst, den Text zu vergessen? Ich sage, darauf verwende ich gar keine Energie, weil das ja nicht zielführend ist. Ich überlege mir einfach nur, was könnte ich tun, damit ihr noch eine geilere Zeit hier habt, während ich da vorne stehe. Und dann ist es ja auch so, wenn ich einfach einen Text vergesse, das wisst ihr ja gar nicht, was ich sagen wollte, erzähle ich einfach was anderes und dann merkt das ja auch keiner. Das heißt, auch diese mentale Freiheit macht ja viel möglich im Leben. Und das würde ich gerne so zum Abschluss jetzt von dir nochmal als Experte abgreifen, auch für die ganzen Zuhörer, die beispielsweise gar keine Speaker sind. Die sind keine Coaches, die sind keine Speaker, die sind auch keine Trainer. Was die sind im Kern, sind Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die beispielsweise am 30-jährigen Firmenjubiläum 2 Wochen vorher schlaflose Nächte haben, weil sie diese Ansprache vor den eigenen Leuten als unüberwindbare Hürde empfinden. Und ich sage den Leuten immer, jeder kennt dich doch. Die Leute sind doch seit 30 Jahren Kunde bei dir. Die arbeiten doch seit 12 Jahren bei dir. Die erwarten nicht, dass du da morgen ein rhetorisches Meisterwerk abfeuerst. Die wollen einfach nur mit dir eine schöne Zeit haben und dich so erleben, wie sie dich schätzen gelernt haben. Du musst dich nicht verstellen. Du musst einfach nur so sein wie immer. Du hast einfach nur ein Mikrofon in der Hand und es gucken dich ein paar mehr Augen an als sonst. Aber letztlich bist du ja da in dem Bereich, nicht nur, dass du eine tolle Bühnenpräsenz hast, sondern du machst das ja auch für Menschen möglich. Gib doch nochmal so ein paar praktikable Tipps für Leute, die nicht dauerhaft im Leben auf der Bühne stehen wollen, aber immer mal wieder in die Situation kommen, dass sie auch auf einer Podiumsdiskussion oder bei so einer lokalen Wirtschaftsversammlung, wo so Unternehmer zusammenkommen, einer ein Mikrofon in die Hand drückt und die dann nicht sozusagen ja ein Blackout haben, weil die einfach kurzfristig überfordert sind. Was würdest du Leuten sagen, die sagen, wie kann man da aus dieser Misere raus oder wie kann man verhindern, dass man reinkommt?
Naja, das ist eine Angst, ne? Also Lampenfieber ist ja eigentlich, wir Deutsche beschreiben Lampenfieber, als wäre es eine Krankheit, also Fieber. Und die Amis sagen, es ist Stage Fright, also Bühnenangst. Und genau das ist es. Also das ist natürlich eine Bewertungsangst. So ein Geschäftsführer, Vorstand, was auch immer, der überlegt sich natürlich, scheiße, noch eins, ich bin ja Vorbild und ich will ja auch ein bestimmtes Standing haben und jetzt muss ich auf die Bühne. Und jetzt verkacke ich da oder stammel rum oder bin nervös oder sowas. Das wirkt ja nicht sehr souverän. Und meine Mitarbeiter, meine Kunden, wer auch immer da jetzt zuhört, zuguckt, die denken, was ist das denn für eine Lusche? Das ist ja das, was bei ihm in der Birne abgeht. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen eben immer auf ihre Wirkung bedacht sind und sich überlegen, was denken denn die anderen? Und du musst diesen Glaubenssatz wegmachen. Also was die anderen denken, muss dir am Arsch vorbeigehen. Ne? Das muss dir wirklich egal sein. So, und wenn ein Geschäftsführer das schafft, dass er sagt, hey, was die anderen denken, ist mir wurscht. Ne? Wichtig ist, was ich denke und ich sage das, was ich denke und ich bin so, wie ich bin, dann kann der auf die Bühne raus. Also das Motto ist hier wirklich, was den meisten, auch bei mir, das ist bei normalen Speakern, die wirklich Speaker sind, ja genauso, die haben auch diese Angst. Aber 50% weniger Lampenfieber gibt schon allein, wenn sich jemand mal wirklich, also wirklich bewusst macht, weg vom Ego hin zum Helfen. Ne? Also auch der Geschäftsführer oder Vorstand hat ja eine Botschaft. Da geht es vielleicht um eine Vorstellung eines neuen Produkts, um irgendwas Innovatives oder es geht um ein neues Verfahren, was sie einführen oder um eine neue Struktur im Unternehmen, was auch immer präsentiert wird oder vorgestellt wird. Und diese Bewertungsangst von sich selbst wegzugehen, also weg vom Ego, ne? Ich muss jetzt hier nicht, ich werde nicht bewertet, da sitzt keiner und gibt mir Noten oder so. Da musst du raus, weg von deinem Ego, weg von dir. Es geht nun mal, wenn du auf einer Bühne stehst, verdammte Hacke, es geht nicht um dich. Es geht um das Publikum, was da draußen sitzt, was vor dir sitzt. Also was kann ich meinem Publikum mitgeben, wie kann ich meinem Publikum dienen, wie kann ich meinem Publikum helfen. So, und wenn du dich aufs Helfen und aufs Dienen konzentrierst, dann ist das Lampenfieber 50% schon mal weg. Dann ist natürlich eine gute Vorbereitung wichtig. Ne? Also bitte lerne eine Rede niemals wortwörtlich auswendig. Schreib sie dir auch nie wortwörtlich auf. Mach eine Mindmap, wenn du nicht weißt, was eine Mindmap ist, google das schnell mal, Mindmap. So, da kommt in die Mitte dein Stichwort und da ziehst du Äste raus und haust da die Stichworte drauf, die du nennen willst, die du ansprechen willst und dann machst du eine Nummerierung dran, erstes das, zweites das, drittens das. Wenn du willst, schaff dir das mit meiner Gedächtnistechnik drauf oder mach eine kleine PowerPoint dazu oder leg dir irgendwo einen kleinen Spickzettel hin, wo die Punkte sind und geh halt mal ans Rednerpult, guck nochmal drauf, ah ja, Punkt Nummer 3, Punkt Nummer 4. Scheißegal, das muss ja nicht aus dem Kopf kommen. Ist natürlich cooler, wissen wir beide. Aber wenn du das hast, eine gute Vorbereitung und du hast nur ein Stichwortkonzept mit wirklich nur, sagen wir mal, du hast 8 Punkte, die du ansprechen willst, ja, du musst doch jetzt nicht zu einem Punkt noch eine halbe Seite Text schreiben. Du weißt doch, was du zu diesem Punkt sagen willst und sagen musst. Und dann sag das. Und dann ganz wichtig, das hast du gerade schon vorweggenommen, kein Mensch weiß, was du da oben sagen willst. Und wenn du was nicht mehr weißt, dann sag's doch einfach nicht, kannst du ja auch nicht, weil du weißt es nicht. Erzähl stattdessen irgendeine witzige Story aus dem Unternehmensalltag oder über diese Person, die du gerade vorstellst oder whatever. Ne? So, und alles ist gut. Und vergiss Perfektionismus, damit binde ich dann ab, vergiss Perfektionismus, weil die perfekte Rede gibt es nicht. Und wenn die Rede perfekt wäre, wäre sie scheiße, sorry.
Ja.
Ne? Also hau raus. Die Menschen, Abschlusssatz für diese Geschichte bei Speakern oder bei, also Menschen, die huldigen dich oder die verehren dich für deine Erfolge. Ja? Aber sie lieben dich für deine Fehler. Und drum sei menschlich auf der Bühne, mach gerne Fehler, versprich dich, hau Versprecher rein, scheißegal, lach darüber selber, das ist am sympathischsten und dann hast du das Publikum auf deiner Seite. Bäm.
Das bringt übrigens auch die meisten Klicks auf Instagram. Also gerade wenn man so Vortragsmitschnitte auf Instagram in so kleinen Reels raushaut und du hast da einen Versprecher drin, wo du jetzt meinetwegen in der Stunde Vortrag ein Wort gewählt hast. Ich habe letztens am öftesten gesagt, was ja tatsächlich jetzt vielleicht nicht dudenkorrekt ist, aber jeder im Raum verstanden hat. Aber das hat so viele Leute getriggert, dass dieser Clip absolut viral gegangen ist, woraufhin ich dann wieder bei dem Gedanken bin wie du. Hör mal, für deine Gedanken bin ich nicht verantwortlich, das ist dein Thema. Mir macht das gar nichts aus. Jeder, der im Raum war, hat gemerkt, der Semrol kann durchaus ein paar brauchbare Sätze am Stück sprechen, hat sich einmal versprochen und einfach weitergemacht, war in dem Moment kein Showstopper, bringt dir da noch entsprechend, ich sag mal, Viralität. Deshalb in dem Zusammenhang vielleicht für dich zu merken, unterschätze niemals das Bedürfnis anderer Menschen, dich zu korrigieren und nutze das vielleicht sogar, indem du auch beispielsweise, wenn du mit Untertiteln arbeitest, einfach mal einen Tippfehler in die Untertitel reinbaust. Das triggert manche Menschen dermaßen, dass du automatisch dadurch entsprechend, einen kleinen Booster für deine Clips kriegst. Jetzt habe ich zwei Fragen noch an dich und zwar die erste Frage ist folgende. Ich bin, wenn man mal auf die Sinneskanäle zurückgeht und zwei, also Geschmack und Geruch weglässt, dann sind wir ja noch da auditiv, kinästhetisch und visuell. Und mein dominierender Sinneskanal ist visuell. Ich denke sehr viel in Bildern und stelle mir alles vor und arbeite halt viel mit Visualisierung im Allgemeinen. Es gibt Leute, die haben als primären Sinneskanal die Gefühlsebene oder eben auch den auditiven Kanal. Sind die, und da interessiert mich jetzt deine fachliche Bewertung, sind die tendenziell mehr gefordert, wenn die diese visuellen Anker erlernen wollen? Oder ist das im Prinzip keine Hürde? Weil du kannst ja für deinen primären Sinneskanal nicht. Der ist ja irgendwann entstanden. Aber hat das Nachteile oder ist das egal?
Das ist egal, weil wir halt alle sehr, 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 sehr stark visuell sind. Ne? Und ich kenne das aus dem NLP auch. Ich vertrete gar nicht diese Meinung. Ich meine auch mal was gelesen zu haben, dass das gar nicht so wäre, sondern wer gucken kann, ist visuell und selbst Blinde sind sehr visuell und stellen sich was vor. Es ist wirklich so. Also wir müssen, guck mal, das ist ja alles, das kommt ja aus, was weiß ich, Steinzeit, ne, oder sowas. Wir müssen halt, da kommt der Säbelzahntiger, kommt hinterm Baum vor. Ja, was machst du so?
Ja, ich finde den Satz gut. Wer gucken kann, ist visuell. Das ist einfach nur diese Leichtigkeit im Leben, die der eine oder andere, der zu sehr akademisch domestiziert wurde, nicht mehr hat. Genau. Der versucht das jetzt, wer weiß, was herzuleiten. Und du sagst einfach, Junge, mach die Augen auf, siehst du was? Ja, du bist visuell. So, weiter uns.
Wer gucken kann, ist visuell. Also zumindest am östesten dann, ne?
Genau.
Wir müssen den Säbelzahntiger erkennen, genauso wie wir ihn hören müssen. Und der Witz ist ja, wir hellen uns alle immer ein Ei auf die Bilder und es gibt Gedächtnisforscher, die sagen, Bilder bleiben besser haften und das stimmt ja auch wieder nicht. Wenn wir wirklich Gehirnforscher jetzt nehmen, dann sagen die, nee, das sind nicht die Bilder, es sind die Gefühle, die die Bilder auslösen. Ja, also es sind Gefühle am Ende, die wir speichern und die wir nachher wieder in Worte fassen oder in Bilder übertragen. Das ist das. Wenn wir einen Film gucken, ein Film soll Gefühle auslösen. Und deswegen hat er mächtige Bilder, damit Gefühle bei uns entstehen. Es geht doch nicht ums Bild. Es geht ums Gefühl, was bei uns letztendlich entsteht. Ne, deswegen sind die Gefühlsvögel auch schon mal vorne mit dabei. Und auch die, die es übers Gehör machen, die können in ihren Film ja das Auditive mit einbauen und Geräusche und so weiter. Also wirklich, lass es uns so sagen, wer dafür offen ist und wer sich dem Ganzen hingibt, der hat damit null Probleme. Es gibt ganz wenige. Da gibt's einen speziellen Namen für diese Krankheit sogar, aber das sind verschwindend gering. Es ist eine ganz geringe Prozentzahl nur. Die können sich das wirklich nicht so vorstellen. Die meisten glauben nur, sie können sich's nicht vorstellen. Und die habe ich dann immer gefragt, die Menschen, sag mal was ganz anderes. Hast du ein eigenes Auto? Ja, klar. Was wird das jetzt? Ja, nee, nur so am Rande. Was für ein Auto hast du? Sagen wir meinetwegen, ja, ein Golf. Ja, welche Farbe hat der? Ja, weiß. Und innen ist der schwarz. Sag ich so, und was passiert hier jetzt gerade? Ah ja, ich sehe meinen Golf. Aber es ist dir nicht bewusst. Wenn ein Mensch in der Lage ist, dir zu erklären, wie du von A nach B kommst, also von meinetwegen der Post zum Kino, und er kann dir sagen, du läufst bei der Post los, dann kommt so ein links so ein großes rotes Haus und genau an der Ecke gehst du rechts rüber und dann siehst du eigentlich das Kino schon in 100 Metern. Dann sieht er das hier oben, das ist ein Film, der abläuft. Unbewusst bei vielen. Und bei manchen eben ein bisschen bewusster, Aber wer sich das bewusst macht, weiß, es klappt mit der Vorstellung. Der muss nur noch ein bisschen lernen, verrückter zu denken. Dazu wendet er es ein bisschen an. Dann lässt seine Birne auch diese verrückten, merkwürdigen Bilder zu und dann läuft es.
So, abschließende Frage. Und zwar, mir sagt man nach, boah, Senro, du bist so klar im Kopf, du kannst das so gut in Worte fassen und ich kann diese Fähigkeit nicht erklären, weil die halt immer irgendwie da war. Ich habe erst gemerkt, dass das vielleicht nicht der Norm entspricht, weil mich Leute darauf angesprochen haben. Du bist aber ja genauso klar. Das ist ja alles durchdacht. Das ist alles auch ohne Erklärungen verstehbar. Jetzt bist du ja auch in der Ausbildungsriege unterwegs. Kannst du Menschen einen Tipp geben, wie sie klarer in ihrer Kommunikation werden, wie sie einfach schaffen, die Sachen schneller auf den Punkt zu bringen, weniger rumzueiern? Ich glaube, es hat auch mit Mut und Authentizität zu tun und der Akzeptanz, dass es nicht allen gefällt, was du denkst. Deshalb schaltest du einfach die Filter aus und rätst einfach, was dir durch den Kopf geht. Aber du hast ja vielleicht eine bessere Erklärung dafür. Wie können Menschen punktgenauer, klarer kommunizieren lernen?
Also Grundvoraussetzung ist ja schon mal, dass sie wirklich Experte sind. Ne? Und das Schöne bei uns beiden ist ja, wir sind halt Experte auf unserem Gebiet. Ja, also ich weiß zwar wirklich sehr viel bei Side auch noch irgendwo, aber ich würde nie sagen, da bin ich da der Experte oder sowas und du wahrscheinlich auch nicht. Und wenn wir bei anderen Menschen gucken, dann haben die auf einmal, die könnten für 10 Sachen als Experte vielleicht gelten oder glauben sie zumindest, aber haben halt keins richtig drauf. Ja, das ist doch Kokolores. Also ich glaube, bei denen besteht schon innerlich so eine Zerrissenheit, dass sie denken, ja, ich kann vieles so einigermaßen, aber nichts wirklich gut. So, und das hemmt natürlich schon mal, ne? Also jetzt sagen wir mal, erstens, du bist Experte auf dem Gebiet, was du wirklich sagst. Und dann ist, und da habe ich gar keinen besseren Tipp, dann ist Authentizität und diese Arschleck-Haltung ist wirklich das Nonplusultra, weil wenn du wirklich authentisch bist und wenn du diesen Glaubenssatz, das ist ja ein Glaubenssatz, ne, was denken die anderen von mir über mich? Das ist ja ganz schlimm bei manchen Menschen. So, wenn der nicht oder ganz gering nur ausgeprägt ist, gar nicht da ist, dann ist natürlich viel einfacher. Also in der Tat ist es wirklich das, was die meisten Menschen zurückhält, überhaupt irgendwo ihre Meinung zu äußern. Ob in einer kleineren Gruppe, ob einem Menschen gegenüber oder ob vor auf einer Bühne, ist ja häufig wirklich das, dass sie denken, ja, was denken die denn dann über mich? Mhm. Und erstmal sei denen gesagt, so viel denken die wahrscheinlich gar nicht über mich. So wichtig bist du für die gar nicht. Die hören sich das halt an und fertig. Und wenn du verkackst, weil du denkst, was denken die über mich, da denken sie wirklich vielleicht schlecht über dich. Aber wenn du einfach so drauf losquatscht, wie du bist, dann musst du auch den Spruch verinnerlichen. Everybody's darling is everybody's depp. Ne, was Franz Josef Strauß ja schon vor, was weiß ich, zig Jahren wusste. Und das ist einfach so, da sind wir wieder beim Thema Perfektion. Wenn du es allen recht machen willst, machst du es keinem recht. Und wenn du einfach so bist, wie du bist, dann wirst du 60% haben, die sagen, das ist ein geiler Typ. Und dann wirst du 20% haben, die sagen, ja, ist okay. Ne? Also 60 sagen, Semmelrott ist ein geiler Typ, 20 sagen, geht so und 20 sagen, Quatsch, halt voll Idiot. So, und damit muss er einfach leben. Das ist 1000-mal besser, als wenn 100% sagen, Semmelrott, ja, ist okay, geht so. Ne? Das bringt dich nicht weiter. Aber 60% super, 20% geht so und 20% Arschloch, das ist halt super. Ne? Und wer sich damit okay leben, also wer damit okay leben kann und wer da sagen kann, das kann ich akzeptieren für mich, wenn 20% finden mich halt doof, ja. So, das ist Selbstschuld, keine Ahnung, was du dann denkst. So, und authentisch sein, also es ist immer wieder das Gleiche und es gibt diese Menschen, die diese Probleme häufig haben, die haben immer mal wieder den ein oder anderen Menschen, mit dem sie das entspannt besprechen könnten. Also es gibt ja Menschen, mit denen, wenn die dich jetzt sympathisch finden und bei dir keine Angst haben und nichts vermuten, dass da irgendwo von hinten noch was kommt, die reden mit dir und dann reden die klar und dann können die es formulieren und dann fragst du die, was sind die Vorteile, was ist der Nutzen, was hast du hier und was ist das, erklären die dir alles. Jetzt sitzen sie in der Präsentation und es gucken 6, 7, 8 Leute auf sie und jetzt kriegen sie kein Wort mehr raus oder verstammeln sich und vertun sich und verstammeln sich ist auch gut, ne? So, ja. Also ja, stammeln halt rum wie ich jetzt. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass sie sich da wieder unter Druck gesetzt fühlen. Also nimm den Druck raus, es geht halt nicht um dich. Ja, es geht nicht um dich, sei du selbst und es geht nicht um dich.
Das ist ein wunderbares, fast wunderbares Schlusswort. Du bekommst jetzt aber noch das finale Schlusswort. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für dieses tolle Interview bedanken. Für diejenigen, die das jetzt, weil die Akustik das vielleicht rausgefiltert hat, nicht so mitgekriegt haben. Im Videostream kann man das gesehen. Ich musste also permanent extrem lachen, weil ich fand das hier sehr unterhaltsam und auch teilweise echt amüsant. Es ist im Prinzip genauso gelaufen, wie ich mir das erhofft hatte. Und daher erstmal herzlichen Dank dafür, dass ich jetzt so positiv gelaunt hier in diesen Tag starten durfte. Schön, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Und wenn jetzt jemand denkt, also der Mann hat viele Dinge gesagt, die würde man so nicht drucken können. Also die sind einfach heute nicht mehr so zulässig. Aber das ist eben cool, weil so müsste es eigentlich sein. Ich mag die Lockerheit, ich will was von ihm lernen, ich möchte vielleicht souveräner an verschiedenen Stellen werden. Wenn jetzt jemand im Nachgang den Wunsch spürt, sich mit dir in irgendeiner Form in Kontakt zu setzen, was wäre der empfohlene Kontaktweg, der für dich gut wäre?
Naja, entweder eine E-Mail schreiben an info@kopferfolg.de, also kopferfolg.de ist ja meine Homepage, Kopf wie der Kopf und Erfolg wie der Erfolg, kopferfolg.de, da unter Kontakt irgendwie oder im Büro anrufen oder über Social Media, Instagram, Oliver Geiselhardt, _Motivation und Geiselhardt, ganz wichtig, mit 2 S und hinten nur mit einem T, ja, oder halt einfach mal googeln. Wer will, findet Wege, ne?
Genau. Das mich hat letztens einer nach einer Visitenkarte gefragt, aber ich sagte, ich habe viel dafür getan, dass sie nicht im Internet finden. Und wenn es daran scheitert, kann ich ihnen eh nicht helfen. Dann sind die Herausforderungen größer.
Aber die können sie auch an dich wenden, ne? Und du leitest weiter.
Ja, das ging aber in jedem Fall. Also ich kann nur sagen, es ist wirklich immer wieder amüsant, sich da mit ihm auszutauschen. Der ein oder andere, der ihn vielleicht heute erstmalig gesehen hat, wird jetzt schon mal so ein Grundgefühl da bekommen haben und das wahrscheinlich teilen können. Olli, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Großartig war's.
Ich danke dir.